Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Jeden Tag werden in Europa Tausende von Menschen gegen Covid-19 geimpft. Doch bis ein Großteil der EU-Bevölkerung überhaupt geimpft werden kann, wird dann doch noch einiges an Zeit vergehen. Währenddessen sorgt die Ausbreitung der Virusvarianten aus Großbritannien oder Südafrika für Sorge bei den EU-Mitgliedstaaten. Beim Sondergipfel heute haben sie deshalb beraten, wie man mit den kontroversen Themen wie einem Impfpass mit möglichen Reiseprivilegien oder möglichen Grenzschließungen umgeht. Wir schalten gleich nach Brüssel zu unserem Korrespondenten und sprechen danach mit dem Europaparlamentsabgeordneten Timo Wölken von der SPD. Außerdem schauen wir auf den Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel heute bei der Bundespressekonferenz, wo sie ausführlich die Corona-Maßnahmen erläutert hat, und blicken in die USA, wo Joe Biden am nun zweiten Tag seiner Amtszeit als Präsident seine Corona-Strategie vorgestellt hat. Als im letzten Jahr die Infektionszahlen in Europa angestiegen sind, da versuchte man sich innerhalb der EU abzustimmen, wie man gemeinschaftlich vorgeht. Doch schnell wurde man überholt von den Entscheidungen der Staaten. Grenzschließungen waren die Folge. Jetzt gibt's wieder dringende Fragen, die beim heutigen EU-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs besprochen werden sollten. Aus Brüssel zugeschaltet ist jetzt unser Korrespondent Peter Kapern. Herr Kapern, die Staaten wollten sich abstimmen, auch damit es nicht wieder zu Grenzschließungen kommt. Was ist da jetzt der Stand der Dinge?
Also zuerst einmal haben sie tatsächlich sich hinter dem Ziel versammelt, dass es nicht wieder zu Grenzschließungen kommt. Aber sie sind sich auch einig, dass dafür dann, um dies zu ermöglichen, ein ganzes Maßnahmenpaket beschlossen werden muss, das noch nicht in allen Details bekannt ist. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, sagte vor wenigen Minuten in der Pressekonferenz, die noch läuft, die noch nicht beendet ist, dass die Kommission am kommenden Montag dieses Maßnahmenpaket ausgearbeitet haben wird und vorlegen wird. Aber sie nannte schon mal ein paar Punkte, die da drin wohl auftauchen werden. Also beispielsweise sollen die Staaten dazu verpflichtet werden, ihre Lockdown-Maßnahmen keinesfalls zu lockern, möglicherweise sogar weiter zu verschärfen, um die Ausbreitung dieser neuen Virusvarianten über den Kontinent zu verhindern. Menschen sollen von nicht notwendigen Reisen massivst abgebracht werden. Diese nicht notwendigen Reisen sollen also möglichst weitreichend verhindert werden. Es sollen möglicherweise sogenannte dunkelrote Zonen innerhalb der Europäischen Union definiert werden. Das wären die Zonen, in denen die Ansteckungszahlen besonders hoch sind. Und Menschen, die diese Zonen verlassen wollen, um innerhalb der EU zu reisen, aus beruflichen Gründen beispielsweise, die müssen vor ihrer Abreise einen Test vorlegen. Und außerdem will die EU sicherstellen, dass man einen besseren Überblick darüber bekommt, wie weit diese neuen Virusvarianten, die Sie ja eben schon genannt haben, überhaupt in der Europäischen Union verbreitet sind. Und deswegen soll das sogenannte Sequencing, also die Genomanalyse von Virenstämmen, massiv ausgeweitet werden mit Hilfe der europäischen Medikamentenbehörde EMA, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, wie weit diese Virusvarianten verbreitet sind.
Es hat in den letzten Wochen ja immer mal wieder auch Kritik aufgrund des geringen Impftempos in einigen EU-Staaten gegeben. Beim Hersteller Pfizer kommt es ja jetzt auch zu Verzögerungen. Wie ist das besprochen worden?
Naja, da haben die Mitgliedstaaten erstmal massiv ihren Unmut darüber geäußert, dass sie kalt erwischt worden sind von dieser Ankündigung des Unternehmens Pfizer-BioNTech, das gesagt hat, dass sie in den nächsten Wochen ihre Auslieferungen reduzieren müssen gegenüber dem, was sie ursprünglich zugesagt hatten. Die EU-Kommission hat zugesagt, darüber genauer zu informieren. Diese Informationen hat es auch schon heute Abend gegeben. Und die EU drängt die Impfstoffhersteller, einmal gemachte Zusagen über Impfstofflieferungen auch tatsächlich einzuhalten. Aber man merkt, dass das ein wenig hilflos klingt, weil ein wirkliches Instrumentarium, um Impfstofflieferungen zu erzwingen, haben die Mitgliedstaaten natürlich nicht.
Durchaus emotional diskutiert wurde auch die Möglichkeit von Lockerungen der Maßnahmen für bereits geimpfte Menschen in Europa. Gab es dazu auch nähere Äußerungen?
Ja, es wird ein Impfzertifikat, einen sogenannten Impfpass geben. Ursula von der Leyen sagte, dass dieses Dokument ein medizinisches Dokument sei, kein Reisedokument. Es wird dem WHO-Impfpass ähneln, den wir schon kennen, diesen gelben Impfpass. Es ist allerdings noch nicht darüber entschieden, dafür sei es zu früh, sagte von der Leyen, welchen Nutzen denn die geimpften Personen von diesem Impfpass haben werden. Sie sagte, dass noch zu viele Fragen offen sind, um den konkreten Nutzen dieses Passes tatsächlich festlegen zu können. Beispielsweise ist noch immer nicht bekannt, ob geimpfte Personen weiter andere Personen anstecken können. Es ist noch nicht bekannt, wie lange denn der Schutz durch eine Impfung anhält. Und solange solche Fragen offen sind, genauso wie Fragen beispielsweise, wie man die Rechte derjenigen schützen kann, die noch nicht geimpft werden konnten oder sich einfach nicht impfen lassen wollen. Solange all diese Fragen noch nicht geklärt sind, soll dieses Dokument eine reine medizinische Dokumentationsaufgabe erfüllen und nicht etwa als Reisedokument angewendet werden können.
Unser Korrespondent Peter Kapern live aus Brüssel. Und über die mögliche gemeinsame Strategie in der EU reden wir jetzt mit dem SPD-Politiker Timo Wölken, Abgeordneter im Europaparlament und unter anderem Mitglied im Gesundheitsausschuss. Schönen guten Abend, Herr Wölken.
Schönen guten Abend, Herr Potthoff.
Jetzt, Sie haben es auch schon vorher gehört, jetzt noch einmal, wie bewerten Sie die Ergebnisse dieses EU-Sondergipfels?
Ja, es ist tatsächlich wenig beschlossen worden, viele Absichtserklärungen, viele Zieldefinitionen, aber von echten Beschlüssen sind wir offensichtlich weit entfernt. Es war ja im Vorfeld diskutiert worden, ob sich die Mitgliedstaaten zum Beispiel dazu verpflichten, 70% ihrer Bevölkerung zu impfen, um auch einen hohen Impfschutz, eine hohe Herdenimmunität zu erreichen. Davon ist jetzt keine Rede mehr. Insofern ist es gut, dass sich so schnell nochmal getroffen wurde. Es sind ja auch einige Probleme aufgetreten, aber echte Beschlüsse vermissen wir. Wir haben es ja auch gerade von Herrn Kapern gehört. Am Montag möchte die Europäische Kommission jetzt weitere Vorschläge vorlegen. Insofern etwas gemischte Gefühle mit Blick auf den heutigen Gipfel.
Einiges muss man also wirklich noch abwarten. Was wir eben schon gehört haben, es gibt einen Impfpass, der erstmal nur als medizinisches Dokument fungiert. Diese Debatte über mögliche, ich sage mal, Reiseprivilegien für Geimpfte wird schon seit Monaten recht emotional geführt, schon bevor die Impfungen überhaupt begonnen haben. Jetzt will man noch abwarten, wie sich mögliche Studien entwickeln. Aber werden diese Privilegien Ihrer Meinung nach früher oder später kommen?
Es ist meiner Meinung nach völlig richtig, dass wir derzeit noch nicht über Privilegien diskutieren. Und ich würde es auch noch nicht Impfpass nennen, sondern eher eine Impfbescheinigung, weil ja eigentlich nur festgehalten wird, dass eine Impfung erfolgt ist. Explizit heute ist ja auch nochmal gesagt worden, dass daran keine rechtlichen Konsequenzen geknüpft werden. Und das halte ich auch für richtig. Wir wissen nicht, wie lange eine Impfung wirklich effektiv vor einer Infektion schützt. Wir wissen nicht, ob geimpfte Personen das Virus weiter verbreiten oder nicht. Und wir müssen natürlich auch daran denken, dass bei weitem nicht alle Menschen derzeit ein Impfangebot erhalten können. Das heißt, nur eine kleine Anzahl von Menschen, die eine Impfung erhalten könnten, diese Privilegien nutzen. Und deswegen, glaube ich, ist es viel zu früh, darüber zu reden, ob geimpfte Personen sozusagen Privilegien, Vorteile erhalten können sollen. Oder aber man kann es ja auch so formulieren, ihr normales Leben zurückgehalten. Das ist dann die andere Seite. Derzeit müssen wir alle mit Einschränkungen unserer Grundrechte leben. Das ist zu rechtfertigen mit der pandemischen Lage. Aber je weiter sich das entspannt, umso eher müssen dann Rechte auch wieder zurückgegeben werden.
Aber sollte man nicht jetzt schon über dieses Szenario nachdenken, bevor man vielleicht im Sommer erst dahin kommt und es dann wieder heißt, die EU hat zu spät darüber gesprochen, was in diesem Fall ist, ob es dann mögliche Vorteile für geimpfte Menschen gibt?
Das ist ja wie bei den Einschränkungen, die Rücknahme der Einschränkungen, darüber entscheiden die Mitgliedstaaten. Insofern ist das gar nicht so sehr ein EU-Thema. Es ist aber gut und richtig, dass darüber Absprachen in den Mitgliedsländern stattfinden. Nochmal, ich glaube, dass wir uns nicht so sehr um mögliche Privilegien für Geimpfte derzeit kümmern müssen, sondern wirklich dafür sorgen müssen, dass möglichst viele Menschen in kurzer Zeit geimpft werden, damit wir die Herdenimmunität erreichen. Und dann erübrigt sich auch die ja etwas gefährliche Diskussion um Privilegien für geimpfte Menschen.
Wir haben gerade auch gehört, dass ein oberstes Ziel ist, dass erneute Grenzschließungen vermieden werden sollen. Im letzten Jahr gab es auch am Anfang viele Absichtserklärungen. Halten Sie es für vorstellbar, dass das Ausmaß wie im letzten Jahr dann doch zurückkehrt am Ende?
Nein, das glaube ich nicht. Wir haben alle gelernt Und dass Grenzschließungen wirklich der falsche Weg sind. Es hat zu massiven Schaden in Grenzregionen geführt und zu transeuropäischen Verkehren. Und wir alle, glaube ich, wollen diese Situation wieder verhindern. Und dass heute auch massiv über die Sequenzierung gesprochen wurde, also das Herausfinden, welche Mutationen von Covid-19 derzeit in Europa zirkulieren, spricht für mich auch dafür, dass man sehr sensibel ist, sehr genau gucken möchte, wo es diese Ausbreitung der etwas der ansteckenderen Varianten gibt, um möglichst schnell zu wissen, wo reagiert werden muss, um Grenzschließungen zu verhindern. Also ich erwarte nicht, dass wie Anfang letzten Jahres wir wirklich wieder Schlagbäume schließen müssen und es zu kilometerlangen Staus an den Grenzen kommt.
In den vergangenen Wochen gab es ja immer mal wieder Kritik an der EU aufgrund der Impfstoffeinkäufe. Auch Parteikollegen von Ihnen waren darunter. Karl Lauterbach zum Beispiel meinte, die EU habe falsch eingekauft. Stimmen Sie ihm dort bedingt zu?
Man muss ganz eindeutig sagen, dass die Europäische Union im Gesundheitsbereich nichts macht, was die Mitgliedstaaten nicht von ihr verlangen. Die Europäische Union hat im Gesundheitsbereich eine rudimentäre Kompetenz. Was die Europäische Kommission gemacht hat, im Auftrag der Mitgliedstaaten Verträge mit den Herstellern zu verhandeln und dabei möglichst viele Hersteller sozusagen an Bord zu nehmen, war richtig. Und diese Verhandlungen haben stattgefunden in enger Absprache mit den Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten waren über den sogenannten Lenkungsausschuss vertreten. Für die Bundesrepublik war dort ein Vertreter aus dem Bundesgesundheitsministerium dort. Insofern muss man wirklich sagen, die Europäische Union hat in diesem Bereich nichts ohne die Mitgliedstaaten getan. Und das ist auch gut und richtig so, denn die Mitgliedstaaten bezahlen am Ende den Impfstoff hier.
Auch wenn noch nicht alles an Impfstoff da ist, die EU hat sich ja grundsätzlich sehr viel Impfstoff gesichert. Andere Länder weltweit waren jetzt nicht in der Lage. Wie kann die EU mittelfristig anderen Ländern dabei unterstützen, auch an Impfstoff zu gelangen?
Ich glaube, das ist keine Diskussion, die mittelfristig stattfinden muss, sondern sehr schnell. Denn wir überwinden diese Pandemie erst, wenn global alle Menschen, die sich impfen lassen wollen, geimpft sind. Deswegen ist es gut und richtig, dass heute auch über die COVAX-Initiative gesprochen wurde, über die Impfstoff auch an ärmere Länder ausgegeben werden soll. Aber das reicht nicht. COVAX ist massiv unterfinanziert, es klafft ein Milliardenloch. Südafrika und Indien verlangen Produktionserlaubnisse im Rahmen des TRIPS-Abkommens, also des Abkommens für geistiges Eigentum. Dort sperrt sich die Europäische Union, die Europäische Kommission blockiert hier. Das kritisiere ich, habe ich diese Woche auch im Plenum deutlich kritisiert. Und am Ende des Tages müssen wir tatsächlich auch dafür sorgen, dass die Impfdosen, die wir als Europäerinnen und Europäer eingekauft haben, aber nicht benötigen, an andere Länder abgegeben werden. Ein großes Problem sehe ich hier, dass die Hersteller, jedenfalls den Vertrag, den wir schon sehen konnten, dort hat sich der Hersteller explizit vorbehalten, mitzuentscheiden, ob denn schon bezahlte Dosen wirklich an andere Länder gespendet werden können. Und ich finde, dass das ein absolutes Unding ist und wir müssen sicherstellen, dass Dosen, die wir schon bezahlt haben, aber dann nicht brauchen, wirklich auch an Länder abgeben dürfen, an die wir sie abgeben wollen.
Timo Wölken, Europaparlamentabgeordneter der SPD, zu dem heutigen EU-Sondergipfel, auf dem sich die Mitgliedstaaten bezüglich der weiteren Vorgehensweise abgestimmt haben. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
Schönen Abend, Dankeschön.
Es kann ganz schnell gehen. Die neuen Varianten des Coronavirus, die ja nach ersten Ergebnissen wesentlich ansteckender sein sollen, haben nicht nur in Großbritannien die Infektionszahlen in die Höhe getrieben, sondern inzwischen beispielsweise auch in Portugal. In Deutschland will man das und das Ausbrechen einer dritten Welle auf jeden Fall verhindern, weshalb Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Bund-Länder-Gipfel auf eine Verlängerung des Lockdowns gepocht hat. In ihrem vermutlich letzten Jahr als Regierungsoberhaupt bleibt Merkel in der Pandemie eine große Mahnerin und sah für heute wohl den Zeitpunkt gekommen, sich noch einmal ausführlich zu erklären in der Bundespressekonferenz. Frank Capellan.
Je mehr Fälle wir haben, desto größer ist doch das Risiko von Mutationen, warnt die Kanzlerin. Ihre Angst vor B.1.1.7, vor Varianten, die die Pandemie noch unberechenbarer machen könnten, ist der Grund, warum sie jetzt hier sitzt im Saal der Bundespressekonferenz, eine Stunde und 17 Minuten lang.
Bei uns ist dieses mutierte Virus nicht dominant. Und trotzdem müssen wir die von dieser Mutation ausgehende Gefahr sehr ernst nehmen.
Merkel will motivieren, sich vorsorglich noch einmal an verschärfte Regeln zu halten. Denn eigentlich gibt es ja gute Nachrichten. Die Zahlen sinken.
Und ich kann nur einmal mehr von Herzen für die Unterstützung der übergroßen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger danken.
Doch mit Dank- und Durchhalteappellen ist es nicht getan, wirft ihr später die Opposition vor. Es fehlt eine Perspektive, meint Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Die Menschen wollten endlich wissen,
wann kann man wieder in die Schule? Wann können Gaststätten, Restaurants, Cafés und eben Kultureinrichtungen aufmachen? Und das legen wir nicht mit einem Datum fest, das legen wir mit Inzidenzzahlen fest.
Für Merkel sind 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern ein erster Schritt, aber ihre Regierung koppelt Lockerungen nicht explizit an diesen Wert. Und nur ein einziges Datum wirft sie in den Raum, das, zu dem jeder in Deutschland geimpft sein kann.
Wir werden bis Ende des Sommers jedem Bürger ein Impfangebot gemacht haben. Das Ende des Sommers ist rein kalendarisch der 21. September.
Kritik an der Beschaffung des Impfstoffes weist Merkel zurück. Die EU-Lösung ist für sie die einzig richtige. Als sie auf Öffnungen in Deutschland zu sprechen kommt, versucht es die Kanzlerin mit einem Scherz.
Auf Rang 1 der Öffnung stehen Kitas, Schulen. Aber danach wird es natürlich nicht ganz einfach. Ich würde mal sagen, aus praktischen Gründen müssten wir dann bald die Friseure rannehmen.
Einzelhandel, Gaststätten, Hotels, Theater. Wer aber darf wann wieder ran? Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch vermisst klare Antworten.
Das, was sie im November versprochen hatte, dass wir mittelfristige Strategien brauchen, liegt bis heute nicht vor. Das ist aber dringend notwendig. Bei welchen Werten passiert genau was? Das ist dringend notwendig, weil wir die Zuversicht brauchen.
Sorge um sinkende Zustimmungswerte für ihre CDU hat sie nicht. Armin Laschet werde als neuer Parteichef zeigen, wofür die Union steht. Aus Dank für das Geleistete wird doch ohnehin niemand gewählt, meint Merkel mit Blick auf ihre eigene Rolle. Fährt sie denn heute mit einem anderen Gefühl ins Kanzleramt, weil sie weiß, dass ihre Amtszeit bald enden wird?
Das Gefühl ist angespannte Aufmerksamkeit und dies unterscheidet sich nicht von dem 5. Tag meiner Amtsausübung.
Den Reiz von Politik macht es aus, jeden Tag auf neue Entwicklungen reagieren zu müssen, versichert sie. An ihrem heutigen Auftritt aber lässt Wolfgang Kubicki von der FDP kein gutes Wort, der Bundestagsvizepräsident gegenüber Welt-TV.
Ich glaube, dass sie die Öffentlichkeit sucht, weil sie vom eklatanten Regierungsversagen ablenken will. Wir haben nach wie vor zu wenig FFP2-Masken, wir haben zu wenig Impfstoff, wir haben nach wie vor Schwierigkeiten, die Alten- und Pflegeheime zu schützen, weil dort zu wenig Schnelltests durchgeführt werden können. Und wir haben eine Nachverfolgungs-App, die völlig wirkungslos geworden ist. Und das Entscheidende ist, wenn wir uns nicht anstecken können, spielen die Mutanten keine große Rolle.
Angela Merkel ficht solche Kritik nicht an. Die Kanzlerin wird am Ende fast schon pathetisch.
Meine Perspektive ist mitten im Leben und möglichst vernünftig regieren. Bis zum letzten Tag, in dem ich die Verantwortung habe.
Beim Bund-Länder-Gipfel vorgestern hatte man eigentlich mit relativ schnellen Ergebnissen gerechnet. Dass sich die Debatte dann doch länger zog, lag vor allem an dem Thema, was die Pandemie seit eh und je begleitet, der Umgang mit den Schulen. Von heftigen Diskussionen sprach Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig da am Anschluss. Und die sind mit dem Gipfel natürlich nicht beendet. Während die einen wütend sind, dass die Schulen bis Mitte Februar grundsätzlich geschlossen bleiben sollen und die anderen nach Schlupflöchern in den Regeln suchen, versucht Familienministerin Franziska Giffey, die Konzentration auf ein gemeinsames Ziel zu lenken, wie Caroline Born berichtet.
3 Wochen durchhalten. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat an die Bundesländer appelliert, bei der verabredeten Schließung von Kitas und Schulen zu bleiben.
Es ist hier ganz besonders wichtig, dass es ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer geben muss. Und das gilt auch für den Kita- und Schulbereich. Davon hängt ab, ob wir alle miteinander dann auch in eine echte Öffnungsperspektive kommen können.
Wegen der weiterhin hohen Infektionszahlen, am Donnerstag über 20.000 Neuinfektionen und aus Sorge vor der neuen Virusmutante, hatte sich die Kanzlerin mit den Länderchefinnen und Chefs eigentlich darauf geeinigt, dass Kitas und Schulen bis Mitte Februar geschlossen bleiben. Eigentlich, denn die Länder gehen eigene Wege, mit Wechselunterricht für Grundschülerinnen und Schüler oder Abschlussklassen in den Schulen. Als erster hatte der baden-württembergische Ministerpräsident angekündigt, ab kommenden Monat Kitas und Grundschulen schrittweise zu öffnen. Bei einer Sondersitzung des Landtags sagt Winfried Kretschmann, er habe den Beruf des Lehrers nicht zufällig ergriffen.
Deshalb wäge ich hier auch nicht mit der Viehwaage ab, sondern mit der Goldwaage. Und in diesem Maßstab setze ich den Beschluss von Bund und Ländern um, Schulen und Kitas grundsätzlich geschlossen zu halten oder die Präsenzpflicht weiter auszusetzen. So steht es in dem Beschluss.
Kretschmann verteidigt seine Pläne für Schulöffnungen. Selbstverständlich sei die Kanzlerin nicht erfreut gewesen, doch er sehe sein Vorgehen von den Bund-Länder-Beschlüssen gedeckt. Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen wollen trotz Corona-Krise an Abschlussprüfungen festhalten, sowohl beim Abitur als auch bei den mittleren Schulabschlüssen. Dass besonders Jugendliche mit mittlerem Schulabschluss oder Hauptschulabschluss zu den Verlierern der Corona-Krise werden könnten, befürchtet der Deutsche Gewerkschaftsbund. Durch die Schulschließungen fehle ihnen der berufsvorbereitende Unterricht, zudem seien Berufspraktika gerade nur schwer möglich. Mit einem schwierigen Ausbildungsjahr rechnet auch die Bundesagentur für Arbeit, denn es habe schon vor der Pandemie einen niedrigen Stand an gemeldeten Lehrstellen gegeben. Bei den ganz Kleinen habe der Lockdown Wirkung gezeigt. Es habe im Kita-Bereich deutlich weniger Infektionen und Schließungen von Einrichtungen gegeben, so Giffey. Die Ministerin sprach sich für mehr Schutz des Personals in den Kitas und Schulen aus. Die Impfung müsse zügig erfolgen, sobald Lehrerinnen und Erzieher an der Reihe seien. Doch die Lieferengpässe bei BioNTech und Pfizer sorgen für Verzögerungen in einigen Bundesländern. Kritik kommt vom SPD-Chef Norbert Walter-Borjans bei Welt TV.
Das ist schon eine dicke Sache, wenn da der Hersteller unabgestimmt, ganz offenbar ja auch mit der Europäischen Kommission, auf einmal seine Umbaupläne kundtut und sagt, jetzt gibt es erstmal nichts, sondern gibt es anschließend ein bisschen mehr.
Kanzleramtsminister Helge Braun hingegen nimmt die Impfstoffhersteller in Schutz.
Wir haben jetzt Impfstoffe von zwei Start-up-Unternehmen im Grunde genommen. Dieser neue mRNA-Impfstoff, da wird die Produktion erst aufgebaut.
Braun verweist in der ARD darauf, dass weitere Impfstoffe sehr bald zugelassen würden. Die Europäische Arzneimittelbehörde habe zugesichert, den Impfstoff von AstraZeneca noch im Januar zu genehmigen.
Und nun weitere Berichte in aller Kürze. Angesichts stark steigender Infektionszahlen schließt Portugal seine Kitas und Schulen. Reinhard Spiegelhauer.
Für 15 Tage sollen Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen schließen. Die epidemiologische Lage mache den Schritt unvermeidlich, so hieß es. Portugal erlebt schon seit Wochen eine dramatische Zunahme der Neuinfektionen. Jetzt aber komme dazu, so Ministerpräsident Costa, dass sich die hochansteckende britische Virusvariante massiv ausbreite. Vergangene Woche war sie noch bei weniger als 10% der Neuinfektionen nachgewiesen worden. Jetzt liegt die Quote bei 20%. Hochrechnungen prognostizierten für kommende Woche einen Anteil von bis zu 60%. Die Präsidentin des Verbandes der Kindertagesstätten zeigte im Radio Verständnis für die Entscheidung der Regierung. Eltern sollen, wenn nötig, für die Betreuung der Kinder freigestellt werden. Costa stellte in Aussicht, dass sie in dieser Zeit 2/3 ihres Lohnes bekommen sollen. Distanzunterricht ist nicht geplant, stattdessen sollen die regulären Ferien gekürzt werden, um Stoff nachzuholen. Portugal mit seinen rund 10 Millionen Einwohnern hat zuletzt fast 15.000 Neuinfektionen in 24 Stunden gezählt, ein extrem hoher Wert. Zugleich gibt es in Portugal bezogen auf die Einwohnerzahl weniger Intensivbetten als im europäischen Durchschnitt. Das Gesundheitssystem droht zu kollabieren.
Im tschechischen Parlament ist es heute während einer Corona-Debatte zu einem Handgemenge gekommen. Kilian Kirchgesner.
Es waren tumultartige Szenen während der Parlamentsdebatte zu den tschechischen Corona-Maßnahmen. Ein rechtsnationaler Abgeordneter kam ohne Maske ans Rednerpult und als ihm schließlich das Mikrofon abgedreht wurde, wollte er sich mit Gewalt Gehör verschaffen. Er schubste den stellvertretenden Parlamentspräsidenten zur Seite, um die Rede durch dessen Mikrofon fortzusetzen. Sofort eilten mehrere Abgeordnete dem Sitzungsleiter zu Hilfe. Es entstand ein Handgemenge. Die Parlamentsdebatte wurde schließlich unterbrochen, das Rednerpult desinfiziert. Der handgreifliche Abgeordnete bekam Saalverbot. Jetzt will die tschechische Polizei Ermittlungen gegen ihn aufnehmen.
In Brüssel zeigt man sich empört, denn Großbritannien hat angekündigt, EU-Diplomaten den Botschafterstatus zu entziehen. Michael Schneider.
Entsandte aus Brüssel sollen im Vereinigten Königreich künftig wie Mitarbeiter von internationalen Organisationen behandelt werden und nicht wie bisher als diplomatische Vertreter. Das hat der Auswärtige Dienst der Union nach Angaben der Nachrichtenagentur DPA bestätigt. Demnach betrachtet Großbritannien die EU nicht als souveränen Staat, deshalb stünde ihr auch nicht die gleiche Behandlung zu. Das könnte Auswirkungen darauf haben, zu welchen Veranstaltungen oder Treffen der Londoner EU-Botschafter künftig eingeladen wird. Außerdem könnte er seinen besonderen Schutz und seine Immunität verlieren. In diplomatischen Kreisen wird dies als schwerer Affront gewertet. Eine Sonderbehandlung könnte als Zeichen der geringen Wertschätzung verstanden werden. Ein Sprecher des Auswärtigen Dienstes der EU betonte, alle 143 EU-Vertretungen weltweit hätten derzeit den Status von Botschaften. Großbritannien habe dies auch unterstützt, solange es selbst Mitglied gewesen sei. Scharfe Kritik kam vom Außenbeauftragten der Union, Borrell. In einem Brief an London nannte er den Vorstoß besorgniserregend. Dies sei keine gute Grundlage für das zukünftige Verhältnis. Großbritannien hatte offiziell zum Januar 2020 die Europäische Union verlassen. Anfang diesen Jahres endete die Übergangsfrist. Derzeit verhandeln beide Seiten in vielen Punkten noch über ihre weitere Zusammenarbeit.
Nach dem Doppelanschlag in Bagdad, dem schwersten Selbstmordanschlag seit über einem Jahr im Irak, suchen die Behörden nach den verantwortlichen Drahtziehern. Carsten Kühntop.
Die irakischen Sicherheitskräfte vermuten, dass der IS für den Doppelanschlag verantwortlich ist. Ein Sprecher sagte unter Bezug auf den IS, es dürfte sich um die Botschaft einer Terrororganisation handeln, die zwar zusammengebrochen sei, die nun aber zeigen wolle, dass sie noch immer ernst genommen werden müsse. Auf einem belebten Markt in der Innenstadt hatten sich am Vormittag zwei Selbstmordattentäter kurz nacheinander in die Luft gejagt. Einer von ihnen täuschte noch vor, Schmerzen zu haben und rief um Hilfe, um weitere Opfer anzuziehen. Damit trägt das Doppelattentat tatsächlich die Handschrift von Gruppen wie dem IS und Al-Qaida. Sie hatten in der Vergangenheit häufig ähnliche Taktiken angewendet. 2017 hatten irakische Sicherheitskräfte und eine internationale Militärkoalition das IS-Kalifat zerschlagen. Seitdem verbesserte sich die Sicherheitslage in Bagdad dramatisch. Der bis dato letzte Selbstmordanschlag in der irakischen Hauptstadt ist bereits 3 Jahre her.
Und wir kommen zur Börse, wo sich die Corona-Verschärfungen beim Thema Maskenpflicht bemerkbar macht. Bianca von der Au.
Wie das Auf und Ab am Aktienmarkt das politische Geschehen abbildet, ist derzeit gut zu beobachten. So haben 2 Tage nach Verlängerung des Lockdowns in Deutschland die Aktien einen Lauf, die von den Corona-bedingten Einschränkungen profitieren. Etwa die Hersteller von medizinischen Schutzmasken, wie das im SDAX gelistete Lübecker Unternehmen Drägerwerk. Die Aktie kletterte im Tagesverlauf auf den Hochstand von November. Damals waren die Papiere mit den ersten Erfolgsmeldungen zum Impfstoff gegen das Coronavirus zeitweise um bis zu 14% abgerutscht. Jetzt gehen Anleger wieder von einem Maskenboom aus. In Zeiten geschlossener Geschäfte boomt auch weiterhin der Online-Handel mit Haustierbedarf, was Zooplus heute zum Gewinner im SDAX machte mit einem satten Plus von 10,4%. Der DAX insgesamt startete zwar schwungvoll in den Handel, ihm ging gegen Ende aber die Puste aus. Mit leichtem Minus schloss der DAX bei 13.906 Punkten den Handel. Von der Europäischen Zentralbank kamen heute auch keine neuen Impulse. Dass die EZB bei ihrer Nullzinspolitik bleiben würde, war keine Überraschung.
Schon vor seinem Amtsantritt hatte US-Präsident Biden angekündigt, schnell viele Amtshandlungen seines Vorgängers rückgängig machen zu wollen. Gestern hatte er bereits 17 Dekrete verabschiedet, heute kamen noch einmal 10 Präsidialerlasse dazu. Auch ein Pandemieplan wurde von Biden schon früh angekündigt, da gab es auch heute die Details. Wir schalten jetzt nach Washington zu unserem Korrespondenten Thilo Kössler. Herr Kössler, fügen sich denn diese ganzen Einzelmaßnahmen, die Joe Biden da verabschiedet hat, zu einem sinnvollen Ganzen zusammen?
Ja, Biden hat die Vielzahl dieser Einzelmaßnahmen, die er heute, aber auch schon gestern verkündet hat, wirklich zu einer nationalen Strategie gebündelt. Dazu gehört eine klare organisatorische Struktur, dazu gehört eine administrative Abstimmung auf allen Ebenen, dazu gehört die Koordination einer Testinitiative, einer Impfkampagne, dazu gehören Verhaltensregeln und neue Regeln zum Beispiel für Reisende in die USA, die künftig einen Test machen müssen, bevor sie eine Maschine betreten und wenn sie angekommen sind, in Quarantäne gehen müssen. Das sind fast 200 Seiten eines integrierten, eines auf allen Ebenen aufeinander abgestimmten Konzepts und dahinter steckt die Erkenntnis, dass die Lage unter Trump völlig außer Kontrolle geraten ist, was bedeutet, dass das Schlimmste noch nicht überstanden ist. Joe Biden geht von 500.000 Toten im Februar aus. Es wird noch schlimmer, ehe es besser wird, hat er gesagt. Und jetzt will er auch der Bevölkerung reinen Wein einschenken. Diese Initiative geht einher mit dem Prinzip Wahrheit vor Vertuschung, Verharmlosung und Verschweigen, hat er gesagt. Biden verlässt sich ganz auf sein Expertenteam. Sie sollen künftig Bericht erstatten, nicht mehr der Präsident.
Wie viel Kritik an seinem Vorgänger ist denn im Endeffekt mit der Erstellung dieser nationalen Strategie verbunden?
Also er hat gesagt, diese Strategie ist based on truth and not on denial. Das heißt, basiert auf Wahrheit statt auf Verharmlosung. In dieser Formulierung steckt schon herbe Kritik. Kritik am Umgang Donald Trumps grundsätzlich mit dieser Pandemie. Kritik daran, dass er auch damit das Vertrauen in staatliche Maßnahmen untergraben hat, das Biden jetzt zurückgewinnen muss. Deshalb die Maxime wissenschaftsbasiert in Antwort auf Donald Trumps Wissenschaftsfeindlichkeit. Es gab herbe Kritik daran, dass man mit dieser Strategie ganz von vorne anfangen musste. Donald Trump habe keinerlei Konzept gehabt, heißt es, nicht im Umgang mit Tests, nicht im Umgang mit Impfung. Es gab keinerlei Pläne, geschweige denn eine Strategie. Das war alles nur völliges Chaos. Also vernichtender kann die Kritik nicht ausfallen.
Anfangs haben wir es schon mal gesagt, 10 Präsidialerlasse wurden heute erlassen. Wie weit kommt Biden mit dieser Strategie? Kann er damit völlig frei am Kongress vorbei agieren?
Also er kann mit Dekreten agieren, solange er sich dabei auf bestehende Gesetze berufen kann. Sobald es um neue Gesetze geht oder um Finanzierung, kommt er am Kongress nicht mehr vorbei. Für seinen Plan eines neuen Hilfsprogramms im Umfang von 1,9 Billionen Dollar braucht er das Repräsentantenhaus, braucht er den Senat. Nancy Pelosi hat heute mitgeteilt, dass das neue Hilfspaket in der ersten Februarwoche bereits auf den Weg gebracht werden soll. Biden hat an Abgeordnete und Senatoren gleichermaßen appelliert, angesichts dieser schwersten Gesundheitskrise seit 100 Jahren jetzt zusammenzustehen. Aber bei den Republikanern rührt sich schon Kritik wegen der Höhe der fälligen Beträge und weil sie vieles einfach noch nicht für richtig nötig halten. Ob es da zu einer richtigen Blockadehaltung kommt, ich weiß es nicht, das wird sich zeigen. Klug wäre es vermutlich angesichts dieser Ausmaße, dieser Katastrophe nicht. Familien sind in Not, viele sind von Kündigungen bedroht, viele sind auf Suppenküchen angewiesen. Es gibt Hunger in den USA mit der Corona-Krise sind aber eben auch die Defizite im sozialen Gesundheitssystem deutlich geworden. Also eine Fundamentalblockade kann den Republikanern politisch eigentlich nur auf die Füße fallen.
Unser Korrespondent Thilo Kössler live aus Washington zu Joe Bidens ersten 2 recht aktiven Tagen als US-Präsident und dem Corona-Plan der Regierung. Die letzte US-Regierung hat auf den letzten Metern nochmal Druck auf Deutschland gemacht, als es um das Thema Nord Stream 2 ging. Sie hat Sanktionen gegen ein am Bau beteiligtes russisches Unternehmen verhängt und ein derzeit vor Rostock liegendes Verlegeschiff zu blockiertem Eigentum erklärt. Die Konsequenzen dieser Maßnahmen sind zwar noch nicht eindeutig, aber klar ist, auch unter einem Präsident Biden wird sich die grundsätzlich ablehnende Haltung bezüglich der Ostsee-Pipeline wohl nicht ändern. Die Bundesregierung bleibt trotz aller Kritik aus dem In- und Ausland von dem Projekt überzeugt. Doch jetzt gibt es auch neuen Widerstand auf europäischer Ebene. Das EU-Parlament will einen Baustopp bewirken. Grund sei die Verhaftung von Kreml-Kritiker Alexander Nawalny. Bettina Klein berichtet.
Der überparteiliche Konsens im Europäischen Parlament ist groß, wobei es auch innerhalb der Fraktionen unterschiedliche Meinungen gibt. So stimmten die deutschen Sozialdemokraten weitgehend die AfD-Abgeordneten komplett gegen einen Stopp von Nord Stream 2. Bei den deutschen Christdemokraten ist das Bild gemischt. Allein sie sind in Europa nicht in der Mehrheit, wie sich zum wiederholten Male in der Resolution zeigt.
Anyone who still believes that we should continue with Nord Stream 2 is blind for what kind of regime we are dealing with in Moscow.
Wer immer jetzt noch Nord Stream 2 fortsetzen will, ist blind dafür, mit welchem Regime wir es in Moskau zu tun haben, sagte die sozialdemokratische Abgeordnete Kati Piri aus den Niederlanden in der Debatte zum Fall Nawalny am Dienstag. Und auch Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der EVP, will, dass der Stopp von Nord Stream 2 als eine Option auf den Tisch kommt.
That is for me the most visible way to show to the Russian side that we mean things like we say things. So that must be the main message.
Die deutlichste Art der russischen Seite zu zeigen, dass wir meinen, was wir sagen, so der CSU-Europaabgeordnete. Die Forderung nach einem Stopp von Nord Stream 2 ist eingebaut in eine ausführliche, erneute Resolution zum Fall Nawalny, in der das Verhalten der russischen Behörden auf das Schärfste verurteilt wird und Konsequenzen gefordert werden. Etwa diejenigen zu bestrafen, die für Nawalnys Vergiftung und erneute Verhaftung verantwortlich sind, wie auch Sanktionen gegen Oligarchen in Putins Umfeld. Des Weiteren fordert das Parlament die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, Zitat, die Zusammenarbeit mit Russland auf verschiedenen außenpolitischen Plattformen und bei Vorhaben wie Nord Stream 2 kritisch zu überprüfen, dessen Fertigstellung die EU umgehend verhindern muss. Zitat Ende.
Das heißt, das Europäische Parlament fordert den Stopp von Nord Stream 2, will nicht, dass diese Pipeline zu Ende gebaut wird.
Die Befürworter dieser, so wörtlich Putin-Pipeline, könnten nicht so tun, als verteidigten sie ein europäisches Anliegen gegen eine amerikanische Zumutung, so der grünen Europapolitiker Reinhard Bütikofer. Sein Fraktionskollege Sergej Lagodinsky, der die Resolution mitverhandelt hat, fordert darüber hinaus die Schweriner Landesregierung und Ministerpräsidentin Schwesig persönlich auf, die im Wesentlichen durch russische Mittel finanzierte Stiftung auf Eis zu legen.
Es ist ja unglaublich, dass wir hier aus wirtschaftlichen Interessen weiter Geschäfte machen wollen, auf Kosten von Menschenleben.
Denn es gehe inzwischen wieder um Nawalnys Leben, nicht nur um dessen Freiheit. Mit der Forderung nach neuen Sanktionen werden sich voraussichtlich die EU-Außenminister am Montag beschäftigen. Nur sie können Sanktionen verhängen. Das Europaparlament muss sich in der Außenpolitik darauf beschränken, seine politischen Ansichten und Forderungen in Resolutionen kundzutun.
Und wir bleiben beim Thema Nawalny. In Russland nahm die Polizei heute mehrere Vertraute fest. Markus Sambale.
Die russischen Behörden haben den Druck auf die Vertrauten von Alexei Nawalny erhöht. In Moskau wurden gestern Abend mehrere Leute aus Nawalnys Team festgenommen, unter ihnen seine Sprecherin Kira Yarmish und die Aktivistin Lyubov Sobol. Der Grund, sie haben für morgen zu Straßenprotesten in mehr als 60 Städten im Land aufgerufen, um gegen Justizwillkür und Korruption und gegen Präsident Putin zu demonstrieren und um gleichzeitig die Freilassung des inhaftierten Kreml-Kritikers Nawalny zu fordern. Die Generalstaatsanwaltschaft warnte, die Vorbereitung und Teilnahme an illegalen Massenkundgebungen werde schwerwiegende Folgen haben. Die Aufrufe zu Demonstrationen werden trotzdem millionenfach im Netz geteilt. Für Aufsehen sorgt auch weiterhin das knapp zweistündige Online-Video »Ein Palast für Putin«. In dem Film wirft Nawalny dem russischen Präsidenten vor, dieser habe sich ein Luxusanwesen am Schwarzen Meer bauen lassen. Der Kreml weist das zurück.
Flüchtlingsboote, die durch europäische Grenzbeamte gestoppt und an die Küstenwache übergeben werden und von denen anschließend auf dem Meer wieder ausgesetzt werden. Im vergangenen Jahr deckten mehrere Medien sogenannte illegale Pushbacks an den griechischen Inseln auf. Die Rolle der Grenzschutzbehörde Frontex, die blieb dabei bislang nicht endgültig geklärt. Und Frontex-Chef Fabrice Leggeri stand zuletzt immer stärker in der Kritik. Ihm wurde vorgeworfen, die Untersuchung zu verschleppen. Heute stellte eine interne Arbeitsgruppe ihre Untersuchungsergebnisse zu Pushback-Vorfällen vor, an denen Frontex beteiligt sein könnte. Florian Kellermann mit den Informationen.
Frontex hat es bisher versäumt, ausreichende Auskunft über mindestens 3 Vorfälle in der Ägäis zu geben, bei denen die Agentur mit schweren Vorwürfen konfrontiert wird. Vorwürfe, Frontex sei in sogenannte illegale Pushback-Aktionen der griechischen Küstenwache involviert gewesen. Der Verwaltungsrat von Frontex sei deshalb sehr besorgt, heißt es in einer Stellungnahme. Er forderte den Exekutivdirektor der Agentur, Fabrice Leggeri, auf, die fehlenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Im Verwaltungsrat sitzen vor allem Vertreter der EU-Regierungen. Das Gremium hatte im vergangenen Jahr eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit den Vorwürfen wegen der Pushback-Aktionen beschäftigt und einen Bericht erarbeitet. Inzwischen liegt ein vorläufiger Bericht vor, der allerdings nicht öffentlich ist. Nach Informationen des Spiegel fällt die Kritik an Exekutivdirektor Leggeri im Bericht noch weit deutlicher aus als in der offiziellen Stellungnahme des Verwaltungsrats. Demnach lege der Bericht nahe, dass der Frontex-Chef die Aufklärung der Vorfälle bewusst behindere. Die Untersuchung des Verwaltungsrats geht auf eine Initiative der EU-Kommission zurück, die 2 Vertreter in das Gremium entsendet. EU-Kommissarin für Inneres Ylva Johansson sagte wenige Stunden vor der Veröffentlichung der Stellungnahme gegenüber dem Fernsehkanal Euronews:
"We need Frontex, a strong Frontex, to protect our borders and to protect."
Wir brauchen Frontex, ein starkes Frontex, um unsere Grenzen zu schützen und um unsere Werte zu schützen. Da gibt es keinen Widerspruch. Wir müssen dem Bekenntnis zu unseren Werten treu bleiben, während wir die Grenzen schützen. In den vergangenen Wochen wurden vor allem im EU-Parlament immer mehr Stimmen laut, die eine Absetzung des Frontex-Exekutivdirektors Leggeri fordern. Der jedoch zeigte sich nach der Stellungnahme des Verwaltungsrats erfreut. Légerie sehe sich in seiner Arbeit bestätigt, heißt es in einer Mitteilung des offiziellen Twitter-Kontos der Grenzagentur. Der Frontex-Chef verwies darauf, dass die Arbeitsgruppe bereits 8 von 13 Vorfällen mit möglicherweise illegalen Pushback-Aktionen abschließend untersucht hat und dabei kein Fehlverhalten von Frontex feststellen konnte. Nach Spiegelinformationen habe sich der Verwaltungsrat hier auf zweifelhafte und lückenhafte Angaben von Frontex und der griechischen Küstenwache verlassen. Klar geht aus dem Text des Verwaltungsrats jedoch hervor, dass die Agentur ihr internes Meldesystem verbessern sollte. Sie müsse sicherstellen, dass Berichte über mögliche Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen immer auch an die Grundrechtebeauftragte von Frontex weitergeleitet würden. Diese ist unabhängig von der Frontex-Verwaltung. Sie sollte nach der Frontex-Verordnung von 2019 eigentlich über 40 Mitarbeiter, sogenannte Grundrechtebeobachter, verfügen. Doch Frontex ließ diese Positionen bisher unbesetzt. Dazu sagte EU-Kommissarin Johansson: Ich denke, es gab genug Zeit, diese Leute einzustellen. Ich hoffe sehr, dass Frontex nicht in Pushback-Aktionen involviert war. Aber das muss geklärt werden. Alle Fragen müssen beantwortet werden. Das wird nun länger dauern als erwartet. Wann der Verwaltungsrat den Abschlussbericht der Arbeitsgruppe beschließen kann, dazu machte er nach seiner jüngsten Sitzung keine Angaben.
Mord oder Totschlag? Bei Strafprozessen, wo es um fremdverschuldete Todesfälle geht, eine häufig gestellte Frage, die einen enormen Einfluss auf das Strafmaß haben kann. Statt lebenslänglich ist dann auch eine Strafe von 5 Jahren möglich. Heute gab es den Schlussvortrag im Prozess um die Ermordung am Politiker Walter Lübcke durch den Rechtsextremisten Stefan E., der, wenn es nach seinem Anwalt geht, eben nicht wegen Mordes verurteilt werden soll. Frank Angermund.
Im Prozess um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor dem Frankfurter Oberlandesgericht hat es die nächste Überraschung gegeben. Ganz leise hat der Anwalt des Hauptangeklagten Stefan Ernst, Mustafa Kaplan, während seines Plädoyers gesagt, es war Totschlag, kein Mord. Für einen Mord würden die niederen Beweggründe fehlen. Ernst habe Walter Lübcke nicht aus egoistischen Gründen erschossen, um einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen. Vielmehr habe er in seiner rechtsextremen Gedankenwelt gedacht, er würde der deutschen Allgemeinheit einen Dienst erweisen. Für Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer von der Bundesanwaltschaft ein falscher Schluss, denn es gebe für das Mordmerkmal ein ganzes Sammelbecken von Motiven.
Unter anderem, und das haben wir zugrunde gelegt, geht es hier um ein politisches und um ein rassistisches Tötungsmotiv. Das ist auch anerkannt niedrig im Sinne des Mordes und führt damit zu meiner Überzeugung auch zwingend zu einer Verurteilung wegen Mordes.
Ernst Verteidiger führen auch an, dass Walter Lübcke auf seiner Terrasse in Wolfhagen-Ister zwar wehr, aber nicht arglos war. Die beiden Angeklagten hätten ihn nicht aus dem Hinterhalt erschossen, sondern seien offen auf ihn zugegangen und hätten noch mit ihm gesprochen. Zugunsten Stefan Ernst spreche außerdem, dass er sich im Gerichtssaal eingelassen habe, geständig war und an einem Aussteigerprogramm teilnehmen möchte. Für den Anwalt des Mitangeklagten Markus H., Björn Clemens, ist die Katze jetzt aus dem Sack. Stefan Ernst habe nur aus taktischen Gründen ausgesagt.
Wir haben da jetzt einige Tage, 20, 30 Verhandlungstage, eine Geschichte gehört, die nun relativ logisch dazu ersonnen war, dass man zum Schluss diese Forderung nach Totschlag aufstellen kann, wie es genau heute passiert ist.
Im Prozess hatte Ernst ausgesagt, dass er Walter Lübcke wegen dessen liberaler Flüchtlingspolitik erschossen habe. Gemeinsam mit dem Mitangeklagten Markus H. Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer glaubt dagegen, dass Stefan Ernst alleine am Tatort war, so wie Ernst es in seiner ersten Vernehmung 3 Wochen nach dem Mord ausgesagt hatte.
Ich bin schon der Meinung, dass es zwar auch um die Einlassung des Angeklagten Ernst geht, die dort Berücksichtigung gefunden hat, aber wir eine solche Vielzahl an weiteren Beweismitteln haben, die uns dann eben und auch das Gericht nehme ich an zu der entsprechenden Schuldspruch führen werden.
Für die unterschiedlichen und teils falschen Aussagen von Stefan Ernst zum Tathergang machten seine jetzigen Strafverteidiger seine früheren Anwälte verantwortlich. Diese Szene-Anwälte hätten dafür gesorgt, dass Ernst in manchen Aussagen Dinge verschwiegen oder die Tat falsch geschildert habe. Dies sieht Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann vollkommen anders.
Nein, die Aussage, Herr Ernst sei manipuliert worden und deswegen könne man ihm die Falschaussagen hier quasi nicht ankreiden. Ansonsten hätte er nur wahrheitsgemäß ausgesagt, die ist einfach falsch und wird durch zahlreiches Wiederholen nicht richtig.
Stefan Ernst muss sich auch für eine weitere Tat verantworten. Er soll 2016 einem irakischen Flüchtling von hinten ein Messer in den Rücken gestoßen haben. Seine Anwälte fordern wegen fehlender Beweise für die Tat einen Freispruch.
Und damit kommen wir zu unserer Presseschau, zusammengestellt von Dietmar Reiche, gesprochen von Thomas Pelzer.
Bereits kurz nach seiner Vereidigung hat der neue US-Präsident Biden per Dekret einige Entscheidungen seines Amtsvorgängers Trump rückgängig gemacht. Die Leipziger Volkszeitung wertet das Vorgehen als Zeichen der Entschlossenheit. Wichtiger noch als die einzelnen Dekrete ist die Botschaft dahinter. Mit der Einführung einer Maskenpflicht, der Vorlage einer Covid-Strategie und der Aufwertung von Experten will Biden endlich die außer Kontrolle geratene Pandemie bekämpfen. Die Rückkehr ins Pariser Klimaschutzabkommen signalisiert den Willen zur internationalen Zusammenarbeit. Und die Aufhebung des Einreisebanns für Bürger muslimischer Staaten beendet eine rassistische Politik. Die Glocke aus Oelde notiert: Im Schnellverfahren pulverisiert der Präsident rückwärtsgewandte Beschlüsse seines Vorgängers. Biden macht kurzen Prozess mit Trumps weltfremder Politik. Die Süddeutsche Zeitung macht sich Gedanken über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen. Mit Joe Biden wird es anders. Für ihn wird Berlin eine der ersten Adressen werden auf der Suche nach Unterstützern. Biden wird von Deutschland viel mehr verlangen, als das alte Versprechen zu halten, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Für die deutsche Politik bieten sich nun zwei Möglichkeiten. Sie kann das Durchwursteln unter neuen, sympathischeren Vorzeichen fortsetzen. Vielleicht würde es nicht schaden, sich ein wenig von Bidens Emotionen anstecken zu lassen. Das wäre dann die zweite Möglichkeit. Jetzt ist die Zeit, eine Allianz für Demokratie und Vernunft zu schmieden. Die westfälischen Nachrichten aus Münster fordern von der Bundesregierung mehr Engagement. Deutschland, durch die Corona-Pandemie und das anstehende Ende der Merkel-Ära stark mit sich selbst beschäftigt, kann sich einen außenpolitischen Dornröschenschlaf nicht leisten. Nach dem Trump-Trauma sollten die USA und die Europäer gemeinsam ein ganzes Bündel von Themen über den Handel bis hin zur Technologie nach vorne bringen. Berlin darf dabei nicht warten, was die neue Administration fordern könnte. Proaktiv handeln nennt man das auf Neudeutsch. Das Momentum ist da. Für die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder ist klar, Europa wird wieder ein ernstgenommener Gesprächspartner, jedenfalls wenn es sich irgendwann selbst ernst nimmt. Europa ist nicht mehr der Nabel der Welt. Das denkt sich kein Präsident aus. Das ist so. Wenn sich die EU dann auch noch an China heranwanzt, statt mit den USA eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, muss Europa sich nicht wundern, wenn auch der neue Chef im Weißen Haus irgendwann achselzuckend den alten Kontinent ad acta legt.
Danke, Thomas Pelzer, für die Presseschau. Und damit endet diese Sendung. Alle unsere Beiträge können Sie nachhören bei uns in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht und danke fürs Zuhören.